Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Sonne satt, blauer Himmel. In Bad Saarow haben die meisten heute sicherlich Besseres zu tun, als in einem Sitzungssaal eine Konferenz abzuhalten. Aber das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist ein hochkarätig besetztes Treffen mit Vertretern und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Sonntag bereits von einem Wirtschaftsboom in Ostdeutschland. Nun legten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Dietmar Woidke nach. Und der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, betonte auf dem Forum die inzwischen enorme Bedeutung der erneuerbaren Energien. Das sei ein Riesenwettbewerbsvorteil.
Ich glaube, dass wir insgesamt da einen Wettbewerbsvorteil haben. Es ist so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber die erneuerbaren Energien spielen immer eine größere Rolle. Der CO2-Footprint wird bei vielen Unternehmen auch hinterfragt.
In Brandenburg soll der Ausbau der Erneuerbaren in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden. Doch damit es dafür in der Bevölkerung Zustimmung gibt, betont Brandenburgs Ministerpräsident Woidke:
Wir müssen hier einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Und gleichzeitig kriegen die Leute aber noch die höchsten Strompreise. Denn wir haben ja mit der Akzeptanz nicht weit vorankommen. Und deswegen bin ich ja froh, dass der Bundesminister hier auch bestätigt hat, dass unsere Forderungen nicht nur gerechtfertigt sind, sondern dass sie umgesetzt werden müssen.
Zur Freude Woidkes und weiterer Vertreter ostdeutscher Bundesländer kündigt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Wirtschaftsforum an, die Bundesregierung werde bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einen Vorschlag zur Reform der Netzentgelte einreichen. Die Bundesländer, die erneuerbare Energien ausbauen, sollen nicht höhere Strompreise zahlen als die Bundesländer, die das nicht tun. Und Habeck macht direkt noch eine zweite Ankündigung. Kohleregionen in Brandenburg und Sachsen sollen die Möglichkeit bekommen, die für den Kohleausstieg vorgesehenen Gelder schon früher als ursprünglich geplant flexibel einzusetzen. Wir brauchen wieder Wachstum in Deutschland und dafür müssen wir die Investitionsbedingungen stärken, betont der Wirtschaftsminister.
Diese Aufgabe bezieht sich auf alle Transformationsstandorte. Stichworte sind Leuna, also die Chemieparks, Schwedt. Da haben wir in den letzten Jahren nicht nur die Energieversorgung stabilisiert, sondern auch die Transformationsprozesse eingeleitet. Sie gilt natürlich auch für die Lausitz mit der großen Braunkohleverstromung, die im letzten Jahr Deutschland enorm geholfen hat. Die jetzt aber, und die LEAG selber ist ja voll dabei, in eine erneuerbare Energiezukunft überführt werden soll. Und alle Projekte verdienen ihre Unterstützung und sollen sie auch bekommen.
Auch dafür gibt es Applaus. Für den Wirtschaftsminister ist das Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow an diesem Tag eine Wohlfühloase.
Zweiter Tag des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow, RBB-Reporterin Christine Lange berichtete. Es gab allerdings auch etwas Wasser in den Wein. Ministerpräsident Woidke betonte, für weiteres Wachstum in Ostdeutschland würden Fachkräfte aus dem Ausland benötigt. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus seien deswegen dabei schädlich. Eine klare Ansage. Bei den recht guten Wirtschaftsaussichten Ostdeutschlands spielt auch die Aufarbeitung von Sünden der Vergangenheit eine große Rolle, Beispiel Braunkohle. Die zerstörten Landschaften wieder nutzbar zu machen, es kostet viel Zeit und Geld, so wie in der Lausitz. Für diese Jahrhundertaufgabe, die Rekultivierung aller aktiven Tagebaue, soll es nun eine Stiftung geben, um die Finanzierung zu sichern. Jedenfalls, wenn es nach den grünen Fraktionsvorsitzenden der vom Tagebau betroffenen ostdeutschen Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt geht. RBB-Reporterin Anja Kabisch hat nachgefragt.
Grundsätzlich legt der tschechische Energiekonzern LEAG Geld für die Rekultivierung der aktiven Tagebaue zurück. Die Befürchtung der Grünen allerdings, kaum ein Unternehmen überlebt 100 Jahre. Und die LEAG könnte einen Weg finden, sich aus der Verantwortung zu ziehen. So Franziska Schubert, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag.
Indem man verschiedene Aufgliederungen macht des Unternehmens. Und dann ist schon meine Befürchtung, dass die Braunkohlesparte dann so klein ist, und so wenig Rückstellungen bzw. Sicherheitsleistungen gebildet wurden, dass das dann alles auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fällt.
Wir gehen mindestens von 3 Milliarden aus, die das allein in Brandenburg kostet, Sachsen, Sachsen-Anhalt noch nicht dazugerechnet. Wir haben ungefähr 100 Millionen sicher hinterlegt. Da ist eine riesige Lücke dazwischen. Wir haben die Verantwortung, sicher zu gehen, dass das nicht unsere Kinder, Kindeskinder bezahlen, sondern dass das wirklich sicher getragen wird. Also wir brauchen eine bessere Lösung.
Die Braunkohle-Folgestiftung soll die Lösung sein, so Benjamin Raschke von den Brandenburger Grünen. Die LEAG würde eine feste Summe einzahlen müssen, so die Idee, in Form von Geld oder auch Flächen. Damit wiederum könnte die Stiftung Geld für die Rekultivierung verdienen, durch Solarmodule auf den Flächen zum Beispiel.
Also wir wollen auf jeden Fall, dass Teile der Tagebauflächen für erneuerbare Energien genutzt werden können, ist eine super Chance. Wir wollen aber, dass die Gewinne dann nicht zum Beispiel nach Tschechien an den Mutterkonzern abfließen, sondern in der Region bleiben können. Also ist schon auch ein Motiv, aber vor allem ist für uns halt wichtig, dass diese Jahrhundertaufgabe so gelöst wird, dass wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben.
Die LEAG Leerk hat mitgeteilt, dass die bisher vereinbarten Rücklagen für die Rekultivierung planmäßig geleistet würden. Allerdings ist fraglich, ob die Rücklagen im Falle eines Kohleausstiegs vor 2038 ausreichen.
Anja Kabisch war das über offene Fragen zur Finanzierung der Rekultivierung der Braunkohletagebaue. Unvergessen ist das Fischsterben letztes Jahr in der Oder. Ein Hauptgrund war wohl die Einleitung von Salzen auf polnischer Seite, die zur Überdüngung und damit zum Sauerstoffmangel führten, also Wasserverschmutzung. 7 Umweltverbände wollen nun das Brandenburger Klimaschutzministerium mit juristischen Mitteln dazu zwingen, schneller Maßnahmen für eine saubere Oder anzupacken. Bisher steht in der Verordnung das Zieldatum 2027. Zu lange, finden die Verbände. Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sei vor Wochen deswegen Klage eingelegt worden, teilte der BUND Brandenburg jetzt mit. RBB-Reporter Thorsten Südow war dabei.
Völlig unzureichend sei der Oder-Bewirtschaftungsplan und völlig unverständlich, warum es 22 Jahre dauern soll, bis entlang von Oder-Abschnitten durch Bauern etwa 20 Meter breite Gewässerrandstreifen eingerichtet werden, mit dem Ziel, den Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft in die Oder zu reduzieren. Die im Jahr 2020 von der Europäischen Union in Kraft gesetzte Wasserrahmenrichtlinie, die eine gute Wasserqualität vorschreibt, müsse nach Ansicht der 7 Umweltverbände für den Oderfluss bis zum Jahr 2027 von der Brandenburger Landesregierung umgesetzt werden, sagt Anwältin Franziska Hess.
Dass das Land verpflichtet wird, für diesen Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 alle Festlegungen zu ergänzen, die im Grunde notwendig sind, um den guten chemischen und ökologischen Zustand bzw. das Potenzial in den Oberflächengewässern der Oder schnellstmöglich zu erreichen und eine Verschlechterung des chemischen und ökologischen Zustands zu verhindern.
Ihre Hausaufgaben müssten alle entlang der Oder machen. Auch die brandenburgische Landesregierung, fordert Sabrina Schulz von der Deutschen Umwelthilfe. Wenn fehlende Fachleute und zu wenige Finanzmittel vom Brandenburger Umweltministerium als Begründung genannt werden, warum rechtlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen werden könne, dann stimme etwas nicht in der Prioritätensetzung des Ministeriums. Wann die Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt wird, steht noch nicht fest. Im Sommer des vergangenen Jahres gab es ein massives Fischsterben in der Oder. Laut Wissenschaftlern verursacht durch aus Polen stammende Salzeinleitungen, geringen Wasserstand, Sommerwetter und die giftige Goldalge. Hunderte Tonnen verendete Fische und Muscheln mussten geborgen werden.
Umweltverbände fordern mehr Engagement für die Oder. Der Beitrag von Brandenburg-Reporter Thorsten Südow. Und damit zum Wetter. Ja, auch das gehört dazu. Sonne satt, hohe Temperaturen, aber seit gut 5 Wochen so gut wie kein Regen. Die Böden sind ausgetrocknet, die Waldbrandgefahr ist sehr hoch und die Sonne hat enorme Kraft. In den Niederlanden wird deswegen jetzt kostenlos Sonnencreme an den Stränden zur Verfügung gestellt, um Hautkrebs vorzubeugen. Und was macht Berlin? Das Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin hat Verhaltenstipps für den Hitzeernstfall gegeben. RBB-Reporterin Silke Mehring hat zugehört.
Die Hitzeperioden werden immer länger, die Spitzentemperaturen steigen. Die Experten sagen, es wird zu Hitzeszenarien kommen, die wir hier noch nicht kannten. Hitze ist die bisher tödlichste Gefahr des Klimawandels in Deutschland und sie wird immer gefährlicher. In Berlin sterben pro Jahr mehrere hundert Menschen durch Hitze. Deutschlandweit sind es 5.000 bis 10.000, sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Peter Bobbert.
Bei der Hitze ist es eine enorme Belastung für alle Organsysteme im Körper. Und wenn wir Flüssigkeiten verlieren, dann bedeutet das eine enorme Beanspruchung fürs Herz, für die Lunge, für alle Organe. Und diese Beanspruchung ist dann eine Gefahr, wenn man zum Beispiel vorerkrankt ist oder wenn sich die Organe nicht mehr gut anpassen können. Gerade bei älteren Menschen ist das der Fall. Und dann wird schnell die Hitze zu einer großen Gefahr.
Wie wir uns schützen können, ist eigentlich ganz banal. Die Maßnahmen sind aber offenbar in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen. Und genau darum geht's. Menschen zu sensibilisieren, auf sich und andere zu achten. Dazu hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales als Hitze-Bündnispartner eine 400.000 Postkarten entworfen, sagt LAGESO-Präsident Alexander Strassmeier. Mit Hitzeschutzmotiven und Verhaltenstipps. Die Karten sollen unter anderem in Apotheken verteilt werden.
4 Motive auf 4 Postkarten. Sie zeigen also Möglichkeiten, mit der Hitze umzugehen. Wir wollen nicht belehrend wirken, sondern wir wollen eher zum Schmunzeln anregen und positive Impulse geben, sich richtig zu kleiden, Kopf zu bedecken, sich den Kopf zu kühlen, sich insgesamt in kühlen Räumen aufzuhalten und solche Maßnahmen, die eigentlich jeder treffen kann und wo wir das Bewusstsein schärfen wollen, das auch zu tun an heißen Tagen.
Hitzefest ist Berlin noch lange nicht, sagen die Gesundheitsexperten. In Betrieben gibt es keine Hitzeschutzbeauftragten, keine Hitzepläne. Viele Arbeitsplätze sind nicht geschützt. Das heißt, im Großen und Ganzen muss Berlin erst noch hitzekompetent werden, sagt Gesundheitssenatorin Ina Ciborra.
Wir müssen uns gerade im Gebäudesektor Gedanken machen, wie kriegen wir mehr Verschattung hin, mehr Begrünung, mehr Kühle in der Stadt, mehr Feuchtigkeit halten in der Stadt. Das sind natürlich die großen Themen, Stadtumbau mit mehr kühlen Zonen, auch die Fragen von Arbeit der Zukunft unter Zeiten großer Hitzeperioden, Menschen, die draußen arbeiten müssen. Das sind große Fragen und die werden uns Jahre beschäftigen.
Also, es gibt noch viel zu tun, aber wir können im Kleinen schon mal auf uns und unsere Mitmenschen achten.
Silke Mehring war das über Schutz vor Hitze und Sonne. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, zu finden auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.